Wir assistieren aktiv am Patienten dann und bereiten den Patienten auch genau so vor, dass der Arzt reinkommt und direkt losstarten kann.
Als ich meine Ausbildung auch gemacht habe und dann ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet habe, wusste ich nicht, dass eine MFA im Krankenhaus arbeiten kann.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Meistens sind Sie die ersten Ansprechpersonen, die uns begrüßen, Fragen beantworten und den gesamten Ablauf steuern. Ja, Sie sind die ruhige Hand hinter dem Trubel, die uns sicher durch Wartezimmer und Formulare lotsen. Sie assistieren bei Untersuchungen und haben dabei stets ein offenes Ohr. Ganz klar, ohne die MFAs läuft nichts. Und damit willkommen zu unserer heutigen Episode. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Ja, ich habe zwei Expertinnen eingeladen, die bei Helios genau diese Schlüsselrolle einnehmen. Und sie geben uns heute mal einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag als medizinische Fachangestellte. Und der umfasst tatsächlich mehr, als wir oft vielleicht auf den ersten Blick denken. Ich freue mich, dass Sie beide hier sind. Melanie Weinberg und Tuce Bayraktutan. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Hi. Schön, dass Sie hier sind.
Dankeschön.
Frau Weinberg, Sie sind stellvertretende Bereichsleitung für die Elektivambulanzen und arbeiten in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Frau Bayraktutan, Sie kommen aus dem Helios Klinikum Niederberg in Velbert zu uns und sind dort als Praxisanleiterin tätig. Genau. Jetzt denken ja viele so bei medizinischen Fachangestellten vielleicht erstmal an eine klassische niedergelassene Praxis. Aber wir wollen ja heute mal so ein bisschen schauen, wie so Ihr typischer Alltag im Krankenhaus aussieht. Und da gibt es definitiv nochmal andere Schwerpunkte und wahrscheinlich auch so Herausforderungen. Für was sind Sie denn alles zuständig?
Also bei uns ist das so, dass wir für die, also wir haben auch eine Sprechstunde in der Klinik. Wir machen die OP-Vorbereitungen, wir planen die OPs und dann sind da Labortätigkeiten dabei, administrative Geschichten wie Archivieren, Briefe versenden. Von allem etwas.
Wie ist das bei Ihnen?
Also wir assistieren aktiv am Patienten dann. Wir bereiten die Untersuchungen vor, die Untersuchungsräume, den Patienten selber auch tatsächlich, ob es jetzt Blutabnahmen, EKGs schreiben oder sonst was ist. Und genau, und bereiten den Patienten auch genau so vor, dass der Arzt reinkommt und direkt losstarten kann mit diversen Untersuchungen.
Ist ja auch immer alles so ein bisschen getaktet, logischerweise. Definitiv. Da muss man natürlich schauen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, sind auf jeden Fall viele Bereiche, sehe ich schon, haben Sie gerade angesprochen, in denen Sie mitwirken. Und ja, es gibt eindeutig auch so ein bisschen Überschneidungen bei der Versorgung von PatientInnen in der Pflege. Aber was genau unterscheidet Sie hier?
Also wir sind ja tatsächlich aktiv am Patienten dran und wir sind eigentlich eher die Assistenz des Arztes. Und die Vor- und Nachsorge des Patienten bei uns in der Klinik findet halt auf der Station statt. Und wir MFAs assistieren halt dann quasi nur vor Ort am Patienten bzw. dem Arzt. Der Unterschied ist einfach nur, dass wir auch viel mehr Krankheitsbilder sehen. Das heißt, ein Patient, der unten bei uns in der Ambulanz ankommt, ist ja jetzt nicht nur mit terminiert, kommt und geht, sondern bleibt. Und wir bekommen dann halt viel mehr mit.
Verstehe. Und ist das schon aber auch abgesprochen mit den KollegInnen, sodass dann auch dann wieder klar ist, was dann die Pflege dann macht und also wann die übernehmen
selbstverständlich,
sozusagen?
Selbstverständlich, klar. Mhm. Natürlich, die Patienten werden ja oben auf den Stationen für die Untersuchung unten in den Funktionsbereichen vorbereitet und dementsprechend kommt die vorbereitet runter.
Mhm. Genau. Jetzt hat die Elektivmedizin in den letzten Jahren ja vor allem auch so ein bisschen durch die Pandemie nochmal ganz neue Dimensionen erhalten. Der Zustrom an PatientInnen, der hat sich verändert und damit natürlich auch so ein bisschen ihre Anforderungen. Vielleicht klären wir gerade erstmal die Begrifflichkeit. Was bedeutet denn elektiv in der Medizin und wer kommt auch alles so zu Ihnen in die Ambulanz?
Also elektiv bedeutet im Prinzip, es ist ein planbarer Termin, den man macht. Das ist kein Akuttermin, es ist ein Termin, den man plant. Wir hießen vorher auch Zentralsekretariat und wir haben uns umbenannt in Elektivambulanz. Hört sich schöner an. Wir kriegen auch oft die Frage, was bedeutet das? Und dann müssen wir das öfters erklären. Und zu uns kommen halt die Patienten, also wir haben hauptsächlich die ambulanten Patienten. Mhm. Die kommen von den Fachärzten und wir planen dann im Prinzip, wenn es darauf hinausläuft, die OPs und dann die stationäre Versorgung. Also wir sind für davor quasi zuständig und das Vorbereiten für den stationären Aufenthalt.
Verstehe. Wenn ich jetzt selbst zu einer Fachärztin gehe, dann habe ich eigentlich immer eine Überweisung dabei. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich schon mal in der Facharztpraxis war, da brauchte ich dann plötzlich keine. Finde ich gar nicht immer so leicht, sich das zu merken.
Stimmt.
Wie kann man sich's denn am besten merken, zumindest wenn man in Ihre Sprechstunde kommt?
Bei uns ist das so, bei uns haben einige Ärzte Ermächtigungen und aufgrund dessen können die arbeiten mit einer Überweisung von einem Facharzt wie Orthopäde oder Chirurgie. Wir dürfen immer nie vom Hausarzt die Überweisung annehmen, das ist immer eine kleine Diskussion, das müssen wir immer ganz genau sagen, dass das wirklich vom Facharzt sein muss, also Chirurgie oder Orthopädie. Ja, diese Patienten kommen dann zu uns. Wie gesagt, in der Hinsicht ist es meistens halt, wenn sie zu uns kommen, dass es halt in Richtung OP geht, ne? Und die werden dann halt direkt zu uns geschickt.
Aber heißt das auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt kommen würde, dass ich dann zwei Überweisungen bräuchte, erstmal zum Facharzt und dann nochmal zu Ihnen, oder?
Also in der Praxis braucht man mittlerweile keine Überweisung mehr, würde ich jetzt sagen, in einer normalen niedergelassenen Praxis. Mhm. Bei uns im Klinikum, aufgrund der Ermächtigung, brauchen wir immer diese Überweisungen. Mhm. Die Praxen, das ist mittlerweile auch nicht mehr so, dass die das unbedingt brauchen. Deswegen okay. Wichtig ist, dass wir immer eine bekommen.
Ja, damit dann auch alles sozusagen ordentlich seinen Gang geht.
Richtig, genau.
Ja, verstehe. Jetzt ist ja auch der Ablauf in einer Krankenhaussprechstunde vielen oft unklar. Sie haben es gerade so ein bisschen angeteasert. Sie müssen sich oft erstmal erklären. Gerade auch in großen Kliniken, wo viel los ist, ist es natürlich total wichtig, auch gut organisiert zu sein. Nehmen Sie uns doch gerne mal Schritt für Schritt mit. Was genau erwartet uns da, wenn wir jetzt kommen und eine OP ist geplant?
Also wenn schon dieser ambulante Termin gewesen ist, dass man mit dem Arzt gesprochen hat und die OP-Planung stattgefunden hat, kommen die Patienten zu uns nochmal. In erster Linie müssen die sich immer erst bei der Aufnahme vorstellen. Dann wird, ich sage immer, der ganze Papierkram erledigt, Behandlungsvertrag und Sonstiges. Die Patienten kommen dann zu uns, findet dann ein Anästhesiegespräch statt und ein chirurgisches Gespräch, mhm. je nach Fachrichtung. Wir haben ja Wirbelsäulenchirurgie, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie. Dementsprechend werden die Patienten dann auch aufgeklärt. Wir nehmen Blut ab und erklären dann nochmal ganz genau, wie sie sich am OP-Tag zu verhalten haben. Mhm. Ne? Das ist dann immer so der Weg.
Was würden Sie so sagen im Schnitt, wie lange dauert das? Weil das, was Sie so aufgezählt haben, klingt jetzt auch nicht, als wäre es in 10 Minuten erledigt.
Leider nein. Also wir sagen wirklich immer, bringen Sie bitte, bitte, bitte Zeit mit. Mhm. Es kann mal sein, dass das natürlich wirklich super schnell geht und die Patienten sind ratzfatz wieder raus. Aber wir sind nun mal im Krankenhaus und das müssen wir leider immer erklären, dass es auch mal sein kann, dass der Arzt, der für die Aufklärung zuständig ist, auch mal in den OP gerufen wird oder Bereitschaft hat und in der ZNA noch Patienten versorgt. Ich meine, ne, ich sehe dich gerade auch nicken und alles genau.
Stahltypisch.
Das ist, da kann man das nie wirklich sagen. Und das ist wirklich immer, das kann von einer Stunde bis auch mal 3-4 Stunden dauern. Das ist leider. Und wenn die Patienten dann noch zum EKG müssen oder und nicht jeder Patient ist ja schnell fertig. Es gibt ja auch Patienten, die haben natürlich Fragen und nicht jeder Patient ist gleich. Und deswegen bei dem einen Patienten dauert vielleicht die OP-Vorbereitung, dieses Gespräch allgemein mit zum Beispiel mit Anästhesisten dauert vielleicht 10 Minuten. Der andere hat einfach mehr Vorerkrankungen und es muss einfach mehr abgesprochen werden. Deswegen. Da werden wir nie eine genaue Zeitangabe machen, wie lange es dauert.
Ja, und vor allem auch, also Sie haben es gerade schon gesagt, manchmal kommen Notfälle dazwischen, aber ich glaube, es braucht auch diese Flexibilität, weil wenn dann jemand zu spät kommt, dann bringt es auch alles andere wieder in den Verzug. Ja. Da hängt ja wirklich ein riesen, nicht nur Verwaltungs-, sondern auch Organisationsapparat dran. Das muss man ja einfach mal so sagen.
Richtig.
Ne? Weil wir ja gerade schon so ein bisschen auch darüber gesprochen haben, dass es eben alles gut organisiert sein muss. Was können Sie uns denn mit auf den Weg geben, damit dann der Besuch in der Ambulanz auch wirklich möglichst reibungslos verläuft?
Also ich würde sagen, definitiv die Papiere sowie Überweisung vom Facharzt. Mhm. Einfach schon mal Fragen notieren, was man vorher hat, damit man dann auch wirklich, weil manchmal sitzt man beim Arzt drin und denkt, oh, jetzt, ich wollte da auch noch das und das fragen, habe ich jetzt vergessen. Fragen notieren vorher. Mhm. Einfach aufschreiben, was möchte ich wissen vom Arzt, ob ich die Fragen dann stelle und die mir wichtig sind, ist eine andere Sache, aber da vorbereitet sein und immer Vorbefunde dabei haben. Mhm. Viele kommen zu uns und sagen, oh, ich habe jetzt aber gar nichts dabei. Und ist natürlich schwierig, wie soll der Neurochirurg, wie soll der jetzt das beurteilen, ihre Wirbelsäule, ist natürlich immer schwierig. Mhm. Und da halt immer wirklich alles dabei haben, die Unterlagen dabei haben und wie gesagt schon mal Fragen notieren.
Und ist es dann auch wirklich so, dass alle Gespräche an diesem Tag stattfinden oder gibt es schon auch nochmal eine Art Vortermin?
Also wir haben erstmal den normalen ambulanten Termin, wo die Patienten mit dem Arzt sprechen und dann, wie gesagt, die OP-Planung dann stattfindet. Und dann gibt es den gesonderten Termin für die OP-Vorbereitung.
Und das ist wahrscheinlich dann auch nochmal unterschiedlich, ob man eine ambulante OP hat und danach nach Hause geht oder ob man stationär aufgenommen wird, nehme ich an, oder?
Ja, so ein bisschen schon anders.
Also es ist schon so, dass Sie auch PatientInnen betreuen, die längere Zeit dann bei Ihnen sind, oder ist das nicht so?
Also bei uns ist das tatsächlich so. Mhm. Wir machen ja ambulante Darmspiegelung, auch Vorsorgedarmspiegelung. Und wenn die Patienten dann zu uns zur Vorsorgedarmspiegelung kommen und irgendein Befund im Darm sein sollte, werden die natürlich meistens, wenn möglich ist, wenn die Kapazität das bejaht, dann werden die auch sofort stationär aufgenommen und dann auch natürlich weiter therapiert. Das ist auch halt so ein Luxus, den wir als Klinik hervorgeben, ne?
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch dann nicht üblich, dass man da auch für sowas Raum und Zeit lässt. Ne? Das ist natürlich super. Ja.
Genau, das ist tatsächlich auch so ein Unterschied. Wir bekommen das dann nämlich meistens bis zum Ende wirklich mit, was mit dem Patienten geschieht. Wir schicken die ja nicht dann weiter, wir machen es ja bei uns dann vor Ort direkt. Mhm. Genau.
Ich glaube, in einem Job, wie Sie ihn machen, ist es manchmal auch hilfreich, Dinge mit Humor zu nehmen, gerade wenn es um kuriose Anfragen oder Situationen geht. Was waren denn, frage ich jetzt einfach mal, so die verrücktesten Entschuldigungen, die Sie für so einen verpassten Termin gehört haben?
Wir hatten letztens mal eine, die rief an und sagte, also ich kann jetzt gar nicht kommen, ich hatte einen Verkehrsunfall.
Oh,
oh Gott, nein, dann natürlich, dann kommen Sie natürlich nicht. Dann haben wir gesagt, melden Sie sich doch nochmal, wenn es Ihnen wieder gut geht, oder wir machen jetzt einen Termin, wie Sie möchten. Dann hatten wir auch, glaube ich, schon direkt einen neuen gemacht, relativ zeitnah, weil das tut einem ja leid. Und 2 Stunden später stand sie vor uns und sagte, ich wollte jetzt doch nochmal kommen, ich hatte gerade den Unfall, und stand dann vor uns und habe gesagt, bitte gehen Sie nach Hause und ruhen sich aus, wir haben noch einen neuen Termin.
Also da war wahrscheinlich das Verpflichtungsgefühl dann schon sehr stark ausgeprägt.
Ja, richtig, war so eine ältere Dame, und dann, gut, jetzt war die Sprechstunde vorbei, der Arzt war im OP. Leider kann man dann halt nichts mehr machen, aber wir haben ihr wirklich zeitnah den Termin gegeben, aber ich dachte, warum kommt sie? Warum?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
Ich bekomme das so tatsächlich gar nicht wirklich mit, weil ich ja halt drin in den Untersuchungsräumen bin, und entweder ist der Patient jetzt da, ich kann ihn übernehmen, und wenn der ambulante Patient nicht da ist, haben wir genug Stationäre, die wir dann übernehmen. Und so diesen Teil bekomme ich dann meistens nicht mit, wie die Patienten absagen oder wie es dazu kommt. Deswegen habe ich so nichts auf Lager.
Das wäre schon mal gut.
Tatsächlich.
Aber was würden Sie sagen, wie sieht trotzdem so ein typischer Tag aus, oder gibt es gar keinen typischen Tag, einfach weil das auch so unterschiedlich ist,
das
und
ist
immer neue Menschen kommen? Ne?
Ja, ich kann nie wirklich sagen, hey, heute wird der Tag wie gestern oder vorgestern oder gestern war total blöd, heute wird es irgendwie noch blöder. Kann man so gar nicht sagen. Das ist wirklich jeden Tag ein bisschen anders. Was heißt bisschen? Sehr.
Ne? Aber vielleicht auch gar nicht schlecht, weil dann wird es einem auch nicht so schnell langweilig.
Überhaupt nicht. Gar nicht.
Ja, wir hatten es gerade schon so ein bisschen besprochen, was eben alles wichtig ist für die Orga und dass man auch so ein bisschen flexibel sein muss. Jetzt lassen sich natürlich Wartezeiten nicht immer vermeiden, und das wiederum führt aber, finde ich, verständlicherweise auch zu Emotionen, vielleicht auch stellenweise mal zu Sorgen, weil wenn man da sitzt, man ist eh schon angespannt, ne, wartet auf seine OP, und das ist ja eh alles auch irgendwie sehr aufregend. Welche Strategien haben Sie denn da, um vielleicht Menschen auch in solchen Momenten aufzufangen?
Also was mir immer sehr wichtig ist, dass die Leute sich selber ein Bild davon machen und auch ein bisschen sich belesen, was das angeht, bevor die kommen, bevor eine Darmspiegelung, sage ich jetzt mal, in unserem Fall dann stattfindet, dass man auch weiß, was das alles mit sich bringen kann. Und nicht, dass man da sitzt und sich denkt, oh Gott, wie passiert das? Werde ich überhaupt schlafen gelegt? Und dieser gesellschaftliche Druck, der da noch entsteht, weil viele etwas dazu beitragen. Jeder sagt dann irgendwas. Der Opa hat dann irgendwas dazu gesagt, und dann hat die Cousine davon drüben auch jetzt
Horror-Stories,
und ich denke mir, das ist überhaupt gar nicht die Wahrheit. Die Patienten bekommen das überhaupt gar nicht mit, weil die Medizin auch nun mal so fortgeschritten ist.
Das kann ich bestätigen. Also ich hatte schon mehrfach Magenspiegelung und auch schon Darmspiegelung. Ich war auch angespannt, aber ich war total froh. Man merkt wirklich gar nichts. Frau Weinberg, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da so die ein oder andere, Strategie?
Es kommt ja mal auf den Patienten auch an. Also wenn es jetzt wirklich zu längeren Wartezeiten kommt, dann ist natürlich die Anspannung bei manchen Patienten sehr hoch. Und ich verstehe es auch in manchen Fällen, um Gottes Willen. Aber es kommt immer auf den Patienten an. Mit dem einen kann man dann mit Humor rangehen.
Das stimmt.
Und dann sagen wir auch bei dem anderen Fall immer, sehen Sie, der Arzt ist so gut, der nimmt sich so viel Zeit für Sie. Deswegen dauert das auch so lange. Ne? Also sowas. Oder man kann die Patienten auch gerne mal mit Schoki bestechen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Also so ist es nicht, dass man sagen kann, wollen Sie Wartezeit? Gehen Sie, wir haben ja noch Schoki, nehmen Sie noch mal ein Stück. Also das kommt auf den Patienten an. Klar sind manche dann auch sehr nervös und wollen jetzt drankommen und haben dann eine andere Stimmung. Aber wir versuchen auch immer so ehrlich wie möglich zu sein und sagen dann halt auch immer, ich verstehe Sie. Und ich kann das verstehen, dass Sie da aufgeregt sind, aber leider dauert das jetzt noch ein bisschen. Wir sind ein Krankenhaus. da ist es manchmal halt ein bisschen schwieriger oder klar, kann auch mal dauern aufgrund von Notfällen. Ne? Also wir versuchen wirklich alles, immer auf den Patiententypen. Ne? So.
Also was die meisten auch vergessen, dass wir halt eine Klinik sind. Ne?
Ja.
Dass nicht nur dieser Termin und der Patient oder nur diese Art von Sprechstunde halt bestehen.
Richtig.
Es ist einfach so viel anderes drumherum. Da muss der Arzt dann doch irgendwie irgendwo mal schnell aktiv da sein und dann ist es
halt eine totale Perspektivengeschichte, finde ich, weil Sie sehen ja ganz viele Menschen am Tag oder sagen wir mal eben eine gewisse Anzahl und wenn ich aber selbst zu Ihnen komme, dann drehe ich mich ja nur so ein bisschen, sag ich mal, um meine eigene Sphäre, ja?
Genau.
Und das ist, glaube ich, schon allein auch der Unterschied, ne? Dass Sie auch so viele unterschiedliche Stimmungen und Energien wahrnehmen den ganzen Tag, ne?
Oh ja.
Man kriegt viel mit. Haben Sie denn da so Ihre Tricks, sich auch innerlich ein bisschen abzugrenzen? Weil das stelle ich mir auch nicht immer leicht vor. Also ne, da kommt ja echt alles Mögliche auf einen zu. Vielleicht auch manchmal von sehr energischen Leuten, aber auch Personen, die etwas introvertierter sind. Da muss man ja auch mit umgehen können, mit allen, sag ich mal, Facetten.
Das stimmt.
Also ich bin da eigentlich so, wenn ich mit einem Patienten gerade vielleicht eine kleine Diskussion hatte, dann versuche ich einmal kurz so einen Durchatmer, weil der nächste Patient kann da nichts für.
Absolut nicht.
Und ich kann da nicht, wenn ich vielleicht gerade noch so... Oh Mann, mich ärgere über den Patienten. Kann ich das nicht an dem nächsten auslassen? Weil der kann da nichts für.
Eben.
Die Dame steht da vielleicht und möchte auch noch was haben. Und dann bin ich immer, dass ich dann direkt wieder bei dem Neuen, so, neues Spiel, neues Glück quasi. Und ansonsten gehe ich auch raus und sag mal kurz, ich mache mal kurz 2 Minuten einmal durchatmen.
Das ist echt so. Also ich habe auch über die Jahre jetzt auch über die Erfahrung in der Klinik mit so vielen verschiedenen Menschen gelernt, den Biest zu reiten, aber sowas von. Ne, ich kann mich dann auch wirklich anpassen. Ich bin dann auch so.
Ja.
Ich kann das doch nicht mit zu dem anderen Patienten nehmen. Das geht ja, das funktioniert ja schon
menschlich. Aber das ist dann auch wirklich die, sag ich mal, ja, das ist eine hohe Professionalität, weil es ist eben nicht einfach. Wir alle sind nur Menschen und da, je nachdem, wie wir gerade morgens aufgestanden sind, das nimmt man dann auch nochmal mit rein. Ne? Deswegen ich zieh da wirklich absolut meinen Hut vor Ihnen beiden. Ne? Ja, weil man da wirklich auch, sag ich mal, eine gute Mischung haben muss zwischen Empathie und Professionalität.
Genau.
Ich glaube, das ist der wichtigste Mix wahrscheinlich.
Genau.
Ne?
Das stimmt.
Was auch wichtig ist, ist meistens die eigene Meinung auch immer so zurückzuhalten, weil es geht gerade gar nicht um einen selber dann.
Richtig,
ne?
Genau.
Und dann muss man einfach sehr professionell bleiben. Und das ist einfach auch so eine Erfahrungssache, finde ich. Da wächst man rein. Da muss man quasi reinwachsen, weil sonst gerät man immer aneinander.
Das heißt,
und
auch das die private Meinung so ein bisschen zu Hause zu lassen.
Natürlich.
Ne? Und wenn ich in der Klinik bin, dann wird der Schalter umgelegt.
Natürlich, das muss sein. Man springt ja so in ein paar Rollen rein. Das ist einfach so gegeben. Das muss man machen.
Ja, verstehe ich gut. Die Ausbildung von MFAs in der Klinik unterscheidet sich ja auch so ein bisschen von der in der ambulanten Versorgung. Im Krankenhaus wird erwartet, dass sie mehr in die Versorgung von PatientInnen integriert sind, haben wir eben drüber gesprochen, und auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Mhm. Gerade auch so mit Blick auf die Digitalisierung hat sich die Rolle ja auch nochmal verändert. Was würden Sie sagen, sind denn so die Hauptunterschiede und wie gestaltet sich auch vielleicht die Weiterbildung?
Also ich würde sagen, die Ausbildung an sich ist ja im Grunde die gleiche. Was halt der Unterschied in der Klinik ist, dass halt wir mit viel, viel mehr Krankheitsbildern und Notfallsituationen auch konfrontiert werden.
Mehr Fachbereiche.
Definitiv. Das Fachwissen ist auch auf eine andere Art und Weise aufgebaut, weil wir so viele verschiedene Berufsgruppen auch haben. Wir arbeiten mit Ärzten sehr intensiv zusammen, mit verschiedenen Pflegegruppen, mit verschiedenen Therapeuten. Also das ist ja dann nicht nur eine MFA-Gruppe oder ein paar Ärzte dann dazwischen, sondern wirklich so ein Mix aus allem. Und die MFA-Ausbildung, wie gesagt, ist ja gleich aufgebaut, was die Schule angeht, aber in der Praxis ist das, finde ich, ein meilenweiter Unterschied, weil die Ausbildung am Ende, die solide Basis, und die ist ein bisschen anders. Die ist so bei den MFAs in den Kliniken robuster und viel, und die sind so, ich komme rein und rutsch mal hier beiseite, ich mach das mal eben, und die Mädels in der Praxis, um Gottes Willen, auch, gibt es auch ganz viele, aber die sind dann so, ich organisiere und guck jetzt erstmal so, und deswegen ist das also schon ein Riesenunterschied in der Praxis.
Sind auch mehr Fachbereiche. Also wir haben zum Beispiel ja auch die Dermatologie zum Beispiel, da haben wir auch Azubis. Und die können woanders auch mal schauen. Die haben jetzt nicht nur die Dermatologie.
Genau.
Die haben auch die Endoskopie, wo sie reinschnuppern können. In Echo-EKGs können sie reinschnuppern.
Genau.
Sie können einfach in verschiedene Fachbereiche. Also man hat nicht nur dann diesen einen Fachbereich in der Praxis. Ich habe zum Beispiel beim HNO gelernt.
Mhm.
So, und dann hatte man jetzt nur diese HNO-Geschichten immer. Und da muss man da auch gucken, wo holt man sich jetzt die anderen Informationen her.
Ne? Das heißt auch, es gibt jetzt nicht nochmal explizit eine Weiterbildung. Das heißt, wenn ich jetzt in der niedergelassenen Praxis als MFA lerne, könnte ich jetzt nicht 1:1 dann an Ihren Job anknüpfen sozusagen? Oder schon?
Doch, tatsächlich.
Doch. Mhm.
Wenn ich jetzt eine Ausbildung in der Praxis gemacht habe und im Anschluss direkt in der Klinik anfange, das ist dann so ein perfekter Übergang. Ja. Dass man kommt dann so rein, ne, auch wenn man jetzt ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet hat und dann in die Klinik kommt. Man weiß ja, worauf man sich einlässt, dass die Klinik halt nicht so der Praxisalltag hergibt. Ja. Dass das
andere Abläufe.
Ja, eben, da geht man schon mental auch mit dem Wissen hoffentlich rein, dass man dann ne, dementsprechend dann auch ein bisschen anderes arbeiten. Das ist total anders. Mhm. Auch Notfallsituationen. Wenn man da eine ausgebildete Kraft durch die Gegend läuft, dann erwartet man auch wirklich von einem, dass man in einer Notfallsituation weiß, wo die Sachen sind, was ist, was ein Wendeltubus ist. Also das sollte man schon wissen in der Klinik.
Heißt das auch, dass sich das jetzt erst in den vergangenen Jahren so ein bisschen etabliert hat, dass eben MFAs häufiger, sag ich mal, in der Klinik sind und genau das machen, was sie machen?
Ja. Also ich glaube auch, das war, als ich meine Ausbildung auch gemacht habe und dann ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet habe, wusste ich nicht, dass eine MFA im Krankenhaus arbeiten kann. Ich hatte keine Ahnung.
Genau.
Und irgendwann dachte ich dann selber, ach, weißt du was, ich bewerbe mich jetzt einfach mal als MFA in eine Klinik. Ich werde ja sehen, was ich da genau zu tun habe und schaue es mir einfach mal an. Und dann hatte ich Glück. Und
das Einzige halt, was in der Klinik, aber ich glaube, das liegt auch daran, wo man die Ausbildung absolviert, ich halt in der urologischen Ambulanz meine Ausbildung absolviert. Und das war halt auch OP-Bereich. Wir hatten auch natürlich Sprechstunde. Das hatten wir alles auch. Ambulante Termine, ambulante OPs. Aber ich war halt viel im Geschehen in den Untersuchungsräumen. Und da hatte ich auch ein sehr großes und einen Unterschied in der Klasse auch, ne, mit Abrechnungen. So hatte ich dann viel, viel weniger zu tun. Dann musste ich halt in verschiedene Bereiche, in die Abrechnung, ins Medizin-Controlling eingesetzt werden, um das dann auch zu lernen. Ne, das ist dann auch so eine Sache, die dafür ist man auch selber dann zuständig, ne, weil die Leute in der Klinik wissen gar nicht, wie eine Ausbildung aufgebaut ist für eine MFA. Das muss man dann selber dann erwähnen und auch erzählen und sagen, hey, ich brauche ein bisschen Hilfe und Unterstützung bei dem Thema Abrechnung.
Und sich auch selber reinfuchsen. Ich meine, ich hatte mit diesen ganzen chirurgischen Geschichten, hatte ich jetzt auch nichts zu tun. Genau. Ich habe beim HNO gelernt und dann in einer normalen Hausarztpraxis. Genau. Da muss man auch erstmal gucken, was sind das für Abkürzungen, was sind das für Krankheiten. Oh. Aber da muss man sich halt so ein bisschen mit einarbeiten, je nachdem, welchen Bereich man ist.
Und aber irgendwann ist man drin und dann hat man auch Routine und wahrscheinlich die Selbstsicherheit.
Total. Am Anfang dachte ich auch, kriege ich nie hin. Und jetzt ist das so, aus
dem FF, mal beiseite. Ne?
Genau. Klar gibt es immer noch Sachen, wo man denkt, okay, aber das hat man immer mal. Es kommt immer mal irgendwas Neues.
Wir dürfen ja auch alle noch weiterhin dazulernen. Das hört ja nicht auf.
Definitiv.
Richtig, genau.
Was würden Sie denn sagen, was schätzen Sie an der Klinik, was Sie jetzt vielleicht dann eben in der niedergelassenen Praxis nicht hatten? Oder gibt es
Kontakte,
irgendwas,
wo die man
sagen?
So selber dann irgendwie aufbaut über die Jahre, klar, ne, wenn ich das mal so erwähnen darf.
Das stimmt.
Ne? Das ist dann so, man hat dann wirklich, man kennt dann irgendwie jeden von jeder Abteilung irgendwie, irgendwann hat man sich dann irgendwo mal angefreundet.
Ja, das stimmt.
Und dann ist so ein Vitamin B, so eine Beziehung schon Gold wert manchmal.
Ja, das stimmt. Ja, man hat einfach mehr Bereiche, also, wo man dann die Leute mehr kennenlernt. In der Praxis hat man so sein...
Genau. Das ist einfach kleiner. Ne?
Ja, man hat so seine Leutchen, je nachdem, wie groß die Praxis ist.
Es kann gut funktionieren, das kann aber auch
definitiv
losgehen.
Ne? Ich meine, und so hat man die ganzen Abteilungen, hat viele Leute und kann immer.
Und auch wenn man zum Beispiel selber als MFA dann sich zum Beispiel in der Endoskopie nicht mehr wohlfühlt, weil wegen den Untersuchungen, weil man sich denkt, nee, ich möchte mal ein bisschen was anderes sehen, hat man immer noch die perfekten Möglichkeiten, in die anderen Bereiche zu gehen. Als MFA hat man ja auch die Möglichkeit, dann auf den Stationen mit in die Pflege zu gehen. Klar ist das dann immer so eine Anleitungssache, dass man da so ein bisschen an, aber man kann wirklich viel, viel machen in der Klinik.
Das ist ein großer Vorteil, wenn man in der Klinik arbeitet. Ja. Man kann ja überall rein. Man kann
Stationssekretärin,
Labor, man kann Patientenaufnahme, man kann ja wirklich, wenn man sagt, boah, das, wo ich jetzt gerade hier bin, das weiß ich nicht, passt mir irgendwie nicht mehr oder ich möchte mal was anderes. Man hat in der Klinik einfach die Möglichkeit.
Ist echt so.
Ja.
Sogar richtig ins Medizin-Controlling, irgendwelche Diagnosen kodieren.
Ja.
Und wenn das einem liegt, sogar das kann man tatsächlich machen.
Ja.
Also das geht wirklich alles. Und es
Wahnsinn.
Schon.
Das ist also echt sehr vielseitig. Und
sehr.
Man hat, glaube ich, echt bessere Möglichkeiten, sich intern weiter
Total.
Zu bewerben. Oder rutscht sogar einfach so rein.
Ja.
Ne? Durch ein nettes Gespräch.
Ist
mit
echt so.
Ja. Man Personen. Weiß nie, was sich so von der
Ist echt
öffnet.
So, genau.
Ja. Ja, dann vielleicht abschließend gerne auch nochmal so einen Blick in die Zukunft. Die Anforderungen an die Gesundheitsversorgung, die werden sich sicherlich noch ein bisschen weiter auch verändern. Fakt ist, wir werden Menschen wie Sie immer brauchen und da ist natürlich auch der Nachwuchs essentiell. Welche Chancen und welche Zukunftsaussichten gibt's denn für MFAs im Krankenhaus?
Also tatsächlich ist das so, das wird immer besser, das wird immer mehr und die Angebote tatsächlich für die Weiterbildung und auch für, also Fortbildung, die ist, das ist unglaublich. Und meistens ist es auch so, wenn man in einem Bereich Interesse hat als MFA für eine Weiterbildung, die wird einem möglich gemacht. Tatsächlich war das jetzt bei mir und der Praxisanleitung so, weil wir halt viele MFAs ausbilden mittlerweile und ich halt in meiner eigenen Ausbildung so ein bisschen aufgeschmissen war und nie wirklich jemand da war und was mache ich denn jetzt, was darf ich denn jetzt? Und habe dann die Weiterbildung zur Praxisanleitung absolviert mit den ganzen Krankenschwestern zusammen und ich muss sagen, das war mega, also für mich selber, für mein Mindset mal abgesehen, ne, war das wirklich eine Bereicherung, aber auch für meine also für die Auszubildenden, die jetzt bei uns in der Abteilung ausgebildet werden. Das ist einfach mega. Ich sehe die ja mittlerweile ganz anders. Und die dabei zu unterstützen durch die Weiterbildung, die mir mein Arbeitgeber ermöglicht hat, das ist Gold wert. Also das hat man auch nicht immer.
Dass man und den eigenen Weg so gegangen ist und kann das weitergeben.
Genau. Und ich habe auch damals eine Fachweiterbildung zur Endoskopie und Gastroenterologie-Schwester gemacht quasi. Ich bin Fachkraft für Gastroenterologie und Endoskopie. Die habe ich auch gemacht. Und das sind alles Weiterbildungen, Fachweiterbildungen, die mir ermöglicht wurden vom Arbeitgeber. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt da sitze und sage, ich will noch was machen, da sagt mir keiner nein. Die legen mir dann 1000 Weiterbildungsmöglichkeiten hin und sagen, was möchten Sie machen? Achso. Also das ist, da muss ich echt sagen,
das klingt echt gut.
Nein, wirklich, also da, das ist wirklich so.
Ja, man muss einfach schauen, wie sieht meine Zukunft aus, was möchte ich machen? Und dann muss man sich in dem Punkt, und das bietet Helios halt auch gut an, da muss man sich dann einfach so ein bisschen da durchlesen und mal schauen, was möchte ich, wie möchte ich mich noch weiterbilden, in welche Richtung? Also die Möglichkeit besteht definitiv, ja.
Und wir MFAs werden ja auch immer mehr und auch ein bisschen lauter und so soll es auch sein.
Ja, die MFAs wurden manchmal so ein bisschen vergessen.
So die kleinen süßen Helferinnen.
Ja, genau.
Ich glaube,
das sind wir nicht mehr.
Absolut nicht.
Da hat sich also die Rolle auch so ein bisschen gewandelt.
Definitiv, ja. Na klar.
Auf jeden Fall.
Natürlich. Was mir auch halt sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Leute schon wissen sollten, dass wir halt keine kleinen Helferinnen nur sind. Ne? Mhm. Das wird immer oft so dargestellt, ja, die MFA kann das mal eben machen, aber so ist es meistens gar nicht. Viele Leute vergessen einfach, wie viel Wissen und wie viel Verantwortung hinter unserem Beruf steht. Dass wir auch eine 3-jährige komplette Ausbildung wirklich absolvieren und wir sind keine Arzthelferinnen, weil wir die Ausbildung schon nicht als Arzthelferin absolvieren, sondern wirklich medizinische Fachangestellte machen. Das ist wirklich ein Berufsbild, was ich persönlich finde, was so oft so klein geredet wird. Ja. Und ich persönlich finde, wir sind überall irgendwie.
Ohne uns läuft ja auch nichts.
Wir mischen immer überall mit und das wird immer meistens so klein geredet. Darfst du das als MFA denn überhaupt? Ja, natürlich darf ich das hier. Also sag mal, ich habe es gelernt, ich habe es in der Prüfung absolviert und wende es auch täglich an. Was diskutiere ich hier gerade?
Und Sie bereiten ja auch ganz viel vor. Wir hatten uns gerade im Vorgespräch noch thematisiert. Deswegen nennen Sie auch gerne nochmal das Beispiel, dass wenn Sie natürlich das Untersuchungszimmer vorbereiten, was Sie dann alles denken müssen.
An sehr viel, auch an so viele Kleinigkeiten auch. Ne? Uns ist das auch immer wichtig, dass der Arzt richtig angenehm arbeitet, weil je besser der Arzt arbeitet, ne, desto besser wird ja alles an sich, weil er entscheidet ja wirklich, er gibt quasi die Musik an, ne, den Ton, sage ich mal so. Und wir tanzen halt mit und das ist halt sehr wichtig und das wird halt sehr oft übersehen und das ärgert mich. Das ist ein bisschen frustrierend, manchmal wirklich dazustehen und jedes Mal zu erklären, hey, ich darf es, es ist okay.
Kann ich mir vorstellen. Aber genau deshalb sitzen wir heute auch und machen diese Folge. Ich finde es ganz, ganz toll. Sie haben so viel erzählt. Ich glaube, das wird auch nicht langweilig. Da könnten wir wahrscheinlich noch 2 Folgen zu machen.
Definitiv, ja.
Deswegen, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Es war sehr, sehr beeindruckend, mal so reinzutauchen in diese vielseitigen Seiten, die Sie da alle betreuen und auch, ja, die ganze Verantwortung. Sie haben es gerade noch mal erwähnt, die Sie auch haben. Dankeschön für Ihre persönlichen Eindrücke und auch noch mal ein ganz großes Dankeschön an Ihre KollegInnen für das, was Sie da alles täglich leisten. Können Sie gerne auch einmal so weitergeben.
Das machen wir.
Ja. Melanie Weinberg, stellvertretende Bereichsleitung Elektivambulanzen und Tutsche bei Raktutan, medizinische Fachangestellte und Praxisanleiterin, jeweils aus den Helios-Kliniken Oberhausen und Velbert. Dankeschön.
Danke auch.
Danke auch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr sehr, sehr gerne unseren Podcast-Kanal abonnieren und auch für die nächste spannende Folge dranbleiben. Denn dann sprechen wir über ein Thema, das, wie ich finde, definitiv mehr Beachtung braucht. Und zwar ist das die Palliativmedizin. Wie kann sie dabei helfen, die Lebensqualität zu erhalten, auch wenn es um schwere oder unheilbar Krankheiten geht? Ja, wir sprechen über Hoffnung, über Unterstützung und die wichtigen Aspekte, die eben aus dieser ganz besonderen Betreuung hervorgehen. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.